Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich wieder bei euch zu sein hier in Rinach. Das ist gar nicht so lange her. Aber als ich heute Morgen reingekommen bin, mir man mit Kaffee entgegengekommen ist, habe ich mich schon sehr zu Hause gefühlt. Und dann die Gesichter von euch zu sehen, einige kenne ich, erinnere ich mich, das ist schön. Bevor ich in die Predigt einsteige, würde ich gern ein kurzes Gebet für mich und auch für euch sprechen. Herr, bitte gib uns ein Herz für dein Wort und auch ein Wort für unser Herz, damit wir nicht nur hören, sondern auch tun, was du uns sagst. Amen. Ja, das Thema heute Morgen lautet: Jesus lobt Verschwendung. Für den einen oder die andere mag das vielleicht sehr kritisch klingen oder suspekt. Ist Jesus wirklich für Vergeudung? Wir kennen ja Food Waste und alles. Kann man diesen Satz über Jesus sagen? Wenn man Theologe ist wie ich, dann probiert man seine Aussagen immer mit anderen Theologen abzustimmen. Und der Timothy Keller, ich weiß, der Benny Leuenberger mag den auch, der hat 2010 ein Buch geschrieben und da heißt es: Der verschwenderische Gott. Und dann habe ich gedacht, gut, dann darf ich das auch so nennen bei euch heute Morgen. Und in diesem Buch geht es um den Vater, der seine zwei Söhne liebt und der, ähnlich wie der Roland das gesagt hat, seine Söhne beschenkt. Und zwar den Jüngeren, der abhaut, wie auch den Älteren, der zu Hause bleibt. Und in dieser Geschichte wird deutlich, dass es dem Vater nicht um Geld geht und dass er damit sehr großzügig umgehen kann und das Erbe sogar schon zu Lebzeiten verteilt. Wenn man dann in die Bibel schaut, dann gibt es einige Stellen, wo man denkt, wir haben wirklich einen großzügigen Gott. Im Worship wurde es schon erwähnt, jeden Morgen, jeden Abend sehen wir das am Himmel zurzeit, farbenfroh. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus von sich aus: Ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge habt. Also wenn da nicht von Überfluss die Rede ist. Oder Psalm 23, der König David, wisst ihr, was er betet? Er sagt: Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Mein Kelch fließt über gar. Gott, ein Gott der Vielfalt. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, auch aus der Natur, weil ich glaube, dort sieht man diese verschwenderische Liebe von Gott. Und es ist ganz gleich, ob wir uns den Sternenhimmel betrachten oder ob wir im Frühling auf einer blühenden Blumenwiese stehen, ob wir in der Tierwelt uns umschauen. Gott hat wirklich Fantasie. Und diese Fische hier, habe ich mir sagen lassen, die sind in der Tiefsee. Die sind ein paar hundert bis paar tausend Meter unter der Wasseroberfläche. Und Gott hat die so bunt und schön gemacht, obwohl die Chance, dass du oder ich die sehen, sehr klein ist, weil so tief tauchen wir nicht. Aber Gott kann sich das leisten. Gott geizt nicht. Und Gott hat tatsächlich sehr vieles sehr großzügig gemacht. Von Verschwendung, ich habe gestern mit meinen Kindern darüber gesprochen, redet man immer dann, wenn man von einem übermäßigen Verbrauch spricht. Wenn man also mehr benutzt, als eigentlich nötig ist, das ist bei mir auf dem Motorrad, wenn ich schneller fahre, als man darf, dann braucht es mehr Benzin und manchmal auch mehr Geld. Oder wenn man mit Ressourcen unwirtschaftlich handelt, wenn man Dinge ausgibt, wo man vielleicht gar nicht die Kapazität dafür hat. Und genau darum geht es heute Morgen auch in meiner Predigt. Aber ich möchte es Thema oder die biblische Geschichte von hinten aufsatteln, wie beim Pferd. Und ich möchte euch mal eine Frage stellen. Wisst ihr, was heute an einem 4. Februar schon alles in der Weltgeschichte passiert ist? Ich habe mich mal schlau gemacht, das Internet hilft einem da. Heute, vor vielen Jahren, 1906, ist Dietrich Bonhoeffer, der Mann oben rechts, auf die Welt gekommen. Viele kennen den sehr wahrscheinlich von seinem Lied: Von guten Mächten wunderbar geborgen. Der Mann links neben ihm kennt ihr vielleicht nicht, wobei die Hausfrauen sollten ihn kennen. An einem 4. Februar 1941 bekam dieser Mann, Roy Plunkett, ein Patent, und zwar auf Teflon. Das ist das, was man heute in den Pfannen hat, damit es nicht klebt und schneller wieder sauber wird. Vielleicht haben einige von euch 1976 mitbekommen, ein schweres Erdbeben in Guatemala-Stadt. Über 22.000 Menschen sind an diesem Februar ums Leben gekommen. Und für mich sehr tragisch, ich bin Deutsch, 2009 am 4. Februar wurde der Modelleisenbahnhersteller Märklin insolvent und ging in Konkurs. Ich bin auch aufgewachsen mit diesen kleinen Modelleisenbahnen und habe sehr viel Zeit verbracht, die mit meinem Bruder, mit meinem Papa aufzubauen. Und 2020, da gab es diesen Donald Trump, der hat eine Rede gehalten zur Lage der Nation und hat sich in dieser Rede so sehr selbst gelobt, dass die Nancy Pelosi, die damals Regierungssprecherin war vom Repräsentantenhaus, das Skript genommen hat und hat es einfach zerrissen, damit alle sehen, das war wohl nicht das Gelbe vom Ei. Was will ich euch mit diesem 4. Februar sagen? Es ist schon sehr viel Weltbewegendes passiert an einem 4. Februar wie heute. Und vieles von dem wissen wir gar nicht. Und vieles von dem haben wir vielleicht vergessen, weil schon wieder das Neue dazugekommen ist. Und jetzt komme ich zu meinem Bibeltext. Der Roland hat nämlich einen Paralleltext gelesen. Aber in meinem Bibeltext heißt es am Schluss, und ihr könnt es gleich mitlesen, Jesus sagt von dieser Frau, die dieses Öl verschüttet hat, ich versichere euch, überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt werden wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Wow, das ist jetzt 2000 Jahre her. Ich predige, ihr hört hoffentlich zu. Und das bewahrheitet sich wieder einmal. Das, was diese Frau damals gemacht hat, soll nicht vergessen werden, sondern als Vorbild dienen für Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende. Und genau deswegen habe ich diese Predigt heute Morgen ausgesucht. Und ich möchte uns jetzt den Paralleltext dazu vorlesen, denn der Text steht viermal in den Evangelien. Und manchmal fragt man sich, warum viermal? Weil er steht viermal unterschiedlich. Und ich habe ganz bewusst den Roland aus Johannes lesen lassen und mit euch würde ich jetzt gerne die Markus-Stelle lesen. Und passt mal gut auf. Und ich lade euch ein, wie beim Worship zur Textlesung auch aufzustehen und Gottes Wort dadurch die Ehre zu geben. Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren darüber entrüstet. Warum wurde dieses kostbare Öl so verschwendet, fragten sie. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Doch sie wiesen sie scharf zurecht. Und Jesus hielt ihnen entgegen, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Jesus war oft zum Essen irgendwo eingeladen. Immer wieder mit seinen 12 Freunden wurde er eingeladen. Bei Menschen mit gutem Ruf und bei Menschen mit weniger gutem Ruf. Und bis heute ist es eigentlich üblich, dass wir Menschen zum Essen einladen. Und eben unsere Geschichte erzählt auch 4-mal davon, dass Jesus mit seinen Jüngern zum Essen eingeladen ist. Und ich will heute Morgen mit euch nur Markus und Johannes miteinander vergleichen und möchte euch da auf Gemeinsamkeiten und auch auf Unterschiede in dieser Geschichte hinweisen. Beide Male ist Jesus in Bethanien. Weiß nicht, wer von euch schon in Bethanien war, ganz in der Nähe von Jerusalem, in der Nähe vom Ölberg. Und Bibelkenner unter euch wissen, es gibt noch ein zweites Bethanien. Aber ich prüfe das jetzt nicht ab, es ist ja Sonntag und nicht Schultag. Johannes der Täufer, östlich des Jordans, der war auch in Bethanien zu Hause. Bei Markus wird Simon als Gastgeber genannt, wo man sich getroffen hat. Und bei Johannes ist es Lazarus, also der Bruder von Maria und von Martha. Jeweils bei beiden gleich ist es eine Frau, die dieses kostbare Öl Jesus überschüttet. Bei Johannes wird diese Frau namentlich erwähnt und Maria genannt. Bei Markus kritisieren alle männlichen Anwesenden, alle Jünger, diese Frau. Und bei Johannes ist es nur Judas Ischariot, von dem man weiß, der hatte die Kasse und er hat Jesus später auch für 30 Silberlinge verraten. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir damit geht, wenn du merkst, die Bibel widerspricht sich hier. Denn die Aussagen sind ja wirklich sehr verschieden. Wenn man jetzt aber überlegt, dass die Evangelisten diese Geschichten aus der Erinnerung aufgeschrieben haben, Jahrzehnte später, dann könnte es ja schon sein, dass es ist wie bei uns heute, dass man sich verschieden erinnert oder dass man Dinge auch verwechselt oder dass man sie auch vergisst. Ich möchte heute Morgen eine Harmonisierung vornehmen. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was mit dem Gleichgenannten ist und unseren Blick auf diese gleichen Inhalte richten, weil ich glaube, das ist sehr spannend. Schauen wir uns mal die Anwesenden an, die da in diesem Haus am Abend zusammen sind. Ich habe gesagt, das ist Lazarus und Simon. Die beiden sind Gastgeber. Aber neben dem Namen erfahren wir noch was anderes, sehr Wichtiges von den beiden. Von Lazarus heißt es, dass er von Jesus, von den Toten, auferweckt worden ist. Also der war schon tot und sitzt jetzt wieder mit am Tisch. Von Simon wissen wir, der war aussätzig und ist von Jesus geheilt worden. Als Aussätziger musste man raus aus der Stadt, raus aus der Gemeinschaft, weg von seiner Familie und war isoliert. Jetzt sitzt dieser Simon wieder am Tisch in seinem eigenen Haus mit seiner Familie, seinen Freunden beim Abendessen. Ich glaube, beide dieser Männer hatten viel Grund, Jesus Dankeschön zu sagen für das, was er in ihrem Leben getan hat. Und vielleicht haben sie so gedacht wie du oder ich, dass man sich mit einem Dankeschön-Essen revanchiert. Wir sind im Sommer umgezogen als Familie und wir hatten viele Helfer und dann haben wir auch ein Helferessen gemacht. Weil wir wollten denen ja Dankeschön sagen für alles, was sie geschleppt haben und nicht fallen gelassen haben. Und dann an diesem Abend unter vielen Männern heißt es, steht eine Frau auf. Eine Frau, es gibt noch eine andere Frau, die Martha dort, unter vielen Männern. Und die steht auf und nähert sich Jesus. Und dann geht sie auf Jesus zu und macht eigentlich etwas, was sehr unschicklich ist. Sie berührt ihn körperlich. Sie nimmt nämlich dieses Ölfläschchen, 300 Denare haben wir gelesen, und schüttet das Jesus über. Und dann kniet sie sich und trocknet seine Füße, die sehr wahrscheinlich auch nass wurden, mit ihren Haaren ab. Und all das ist schon ein Affront. Das macht man nicht, das verstößt gegen jede gesellschaftliche Etikette. Und jetzt lesen wir aber nicht, dass sie nur ein paar Tropfen von dem Eau de Toilette benutzt hat, so wie man das normalerweise tut, sondern sie schüttet alles Jesus über. Das weiß ich nicht, mir ist das mal passiert, ob dir schon mal ein Parfümfläschchen runtergefallen ist. Die sind ja extra dick normalerweise. Aber wenn das passiert, ist es eine blöde Situation. Denn meine Frau hat damals nicht gesagt, das ganze Haus ist erfüllt mit dem Duft, sondern es stinkt. Es war einfach too much, zu viel des Guten. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das so positiv gemeint war, dass der Duft das ganze Haus erfüllte. Aber neben dem Geruch, neben dem klebrigen Boden, dieser unanständigen Berührung einer Frau mit diesem fremden Mann, kommt jetzt noch eine Tatsache ins Spiel. Die ganze Aktion kostet ein Vermögen. 300 Denare, das kann man heute umrechnen, je nachdem, was man verdient, ist das ein halber oder ein ganzer Jahreslohn für alle, die so wie ich sind, ein guter Mittelklassewagen. Und den schüttet sie Jesus über den Kopf. Ich kann die Jünger eigentlich auf den ersten Blick gut verstehen. Sehr menschlich. Spinnt die denn? Hat die noch alle Tassen im Schrank? Dreht's bei der? Menschlich gedacht müssten wir alle zustimmen, wenn das bei euch im Wohnzimmer passieren würde, oder? Was könnte man in Rinach alles noch mit dem Geld machen? Ihr habt zwar schon ein schönes Haus, aber es gibt bestimmt noch mehr Sachen, die man gut tun könnte. Und was macht Jesus? Er nimmt diese Frau in Schutz. Er sagt, stopp, halt, lasst sie in Ruhe. Was bekümmert ihr sie? Und jetzt kommt der Hammer, so ist Jesus. Sie hat ein gutes Werk getan. Klammer auf mit dieser Verschwendung, Klammer zu. Ich weiß, es ist immer gefährlich, wenn man als Mann über Frauen predigt, aber Jesus stellt diese Frau als Vorbild hin, deswegen möchte ich auch von ihr lernen. Trotzdem glaube ich, diese Maria hat sich bei der Sache nicht so viel gedacht. Ich glaube, sie hat gar nicht so groß überlegt, was sie da Jesus über den Kopf schüttet. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von echter Dankbarkeit. Echte Dankbarkeit rechnet nicht und echte Dankbarkeit, die kalkuliert auch nicht. Das kommt einfach vom Herzen. Und es geschieht im Moment. Man überlegt nicht, was war es damals wert oder was ist das Ölfläschchen vielleicht in Zukunft wert. Nein, echte Dankbarkeit, und hier könnte man auch die Folie zeigen, die ist im Moment. Und jetzt möchte ich euch meine These nennen. Das ist für Theologen immer wichtig, dass man so eine Behauptung aufstellt und von der geht man weiter, bis sie irgendwie widerlegt ist. Ich bin davon überzeugt, dass Maria dieses Öl aus dem Alabasterfläschchen, dieses Nadenöl, gehabt hat für ihren Bruder Lazarus. Denn das war damals so üblich. Wenn der Mann im Haushalt starb, dann war es mit der Rente weniger gut und dann hatte man dieses Öl entweder als Sicherheit, so wie heute BVG oder ähnliches, oder aber man benutzte es, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Und dann bekam der Tote diese Balsamierung. Und ich bin davon überzeugt, dass Maria dieses Öl aufgehoben hatte für ihren Bruder Lazarus, der ja schon gestorben war. Der jetzt aber lebt und zusammen mit ihnen quietschlebendig am Tisch sitzt. Und wisst ihr, was das für mich heißt? Sie braucht dieses Fläschchen nicht mehr. Es hat gar keine Verwendung. Denn ihr Bruder lebt. Und jetzt drückt Maria ihren Dank Jesus gegenüber aus. Und statt einem lapidaren Helferessen gibt sie dieses Fläschchen. Und ich habe mal einen Satz gehört, den seht ihr auch auf der Folie. Ich glaube, der bewahrheitet sich in dieser Geschichte. Und dieser Satz, der verfolgt mich schon seit einigen Jahren und der soll mein Handeln auch bestimmen. Eine Spende misst man an dem Betrag oder an der Höhe des Betrags, den man gibt. Aber ein Opfer misst man an dem, was man für sich selbst zurückbehält. Eine Spende misst man an dem, was man gibt, und ein Opfer an dem, was man für sich zurückbehält. Und ich glaube, genau darum geht es in dieser Geschichte. Deshalb wird uns diese Frau als Vorbild hingestellt. Genau das ist dieser Unterschied. Die anwesenden Männer, Jesus mal ausgenommen, der ist eh Special One, die anwesenden Männer rechnen nur das, was sie gibt, diesen Mittelklassewagen. Aber Maria, die schaut, was sie noch behalten muss oder was sie nicht mehr braucht. Und sie braucht dieses Alabasterfläschchen nicht mehr. Sie muss es nicht zurückbehalten für schlechte Zeiten. Und das ist eine innere Haltung, die unser ganzes Leben auf den Kopf stellen kann. Und dabei geht es nicht um Nadenöl oder Parfüm, da kann es um Zeit gehen, um Kraft, um Geld, um was auch immer. Und natürlich haben die Jünger recht. Natürlich haben sie recht, wenn sie sagen, das Geld hätte man auch für anderes benutzen können. Das ist immer so im Leben. Als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich ihr gesagt, weißt du was? Ich habe mich jetzt für 3,5 Milliarden andere dagegen entschieden, denn ich nehme dich. Aber die hätte ich auch nehmen können. Also sie vielleicht nicht mich, aber ich sie. Eine Entscheidung für etwas ist immer auch eine Entscheidung gegen etwas. Und Jesus sagt, natürlich, da sind wir uns alle einig, Armut, Not, bedürftige Menschen, die gibt es immer und überall um uns herum. Aber wisst ihr, dadurch, dass Jesus diese Salbung, diese Aktion auf seinen eigenen Tod deutet, gibt er dieser Verschwendung, dieser Vergeudung einen ganz anderen Stellenwert. Denn was macht Jesus? Er gibt diesem Öl seine ureigenste Bestimmung. Das Öl wird für seine ursprüngliche Aufgabe gebraucht, denn Jesus wusste, ich werde sterben. Und deswegen sagt er, du hast das schon für mich und meinen Tod im Voraus getan. Und das wusste die Maria sehr wahrscheinlich nicht. Und das ist immer so, wenn wir uns dankbar zeigen. Wir wissen gar nicht, welche Auswirkungen das hat. Aber Jesus nimmt dieses Öl und sagt, das passiert schon für das Richtige. Auch wenn du noch keine Ahnung hast, welche Konsequenzen das mit sich bringt. Und jetzt möchte ich dir mal eine Frage stellen, die kannst du heute beantworten oder nächste Woche. Nimm sie mal mit. Glaubst du ehrlich, dass andere Menschen zu kurz kommen, wenn du dich Jesus dankbar zeigst? Glaubst du wirklich, wenn du Jesus sagen möchtest, ich bin von Herzen froh für das, was du in meinem Leben getan hast. Und deswegen gebe ich dir Zeit, Geld, Kraft, was auch immer. Dass andere Menschen dann zu kurz kommen? Jesus hatte auch nur 12 Jünger und ist nicht in die ganze Welt evangelisieren gewesen zu seiner Lebzeit. Das haben später noch andere gemacht. Er war präsent in dem Moment und in der Zeit und an dem Ort, wo er gerade war. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass Liebe wirklich nicht weniger wird, wenn wir sie verschenken oder verschwenden. Ich glaube nicht, dass andere zu kurz kommen, wenn du großzügig mit Jesus bist. Und Jesus gibt den Jüngern, den Männern, die es noch nicht ganz kapiert haben, schon zu verstehen, wir sollen das eine tun und das andere nicht lassen. Ganz klar. Er will das nicht gegeneinander ausspielen. Er sagt nicht, ich bin wichtiger als die Not und Armut dieser Welt. Aber er sagt, wisst ihr, Not und Armut gibt es immer. Aber ich bin im Moment bei dir. Und wir feiern diesen Moment miteinander. Und deswegen glaube ich, dass es anderen nicht schadet, wenn du Jesus gegenüber dankbar bist. Und wenn du nicht erst kalkulierst und rechnest, sondern einfach deinem Herz, deinem Inneren freien Raum lässt. Ich glaube, Jesus hat uns, und ich sage jetzt mal uns Männern, wir sind da vielleicht mehr in der Gefahr, unser Hirn oder die Zahlen einzusetzen, Jesus hat uns diese Frau nicht umsonst als Vorbild vor Augen gestellt. Und Jesus hat nicht umsonst prophezeit und gesagt, von dieser Frau und von dieser Tat wird man immer dann reden, wenn es darum geht, dass ich für euch gestorben bin, dass ich mit euch durchs Leben gehe und was Beziehung mit mir heißt. Und deswegen wird man immer von dieser Tat erzählen. Auch wenn wir vieles vergessen haben, was an einem 4. Februar schon alles vor uns passiert ist. Und das war auch alles unwichtig. Ja, ich glaube, Jesus lobt Verschwendung tatsächlich. Besonders wenn es darum geht, dass wir ihm unseren eigenen Dank zeigen wollen. Und ich möchte euch heute Morgen challengen, ich möchte euch herausfordern und ich möchte euch sagen, ihr könnt gar nicht großzügig und großherzig genug sein, Jesus Dankeschön zu geben. Und manchmal heißt es auch, gegen die Meinung von anderen Anwesenden im Raum. Amen.